Deutschlandfunk. Der Abend.
Heute mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Tag und bis 18 Uhr die Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaftshilfe und Klimaschutz, ein Zielkonflikt oder eine nötige Verbindung? Darüber wird im Rahmen des Petersberger Dialogs beraten. Das beschäftigt auch die EU in Brüssel, zwei unserer Themen. Abseits dieser Überlegungen bekommt die in Not geratene Condor einen staatlichen Kredit. Wir berichten gleich. Und warum die Deutsche Bank trotz Corona-Krise einen Gewinn erzielt hat. Ab 18.10 Uhr erwarten Sie dann hier im Deutschlandfunk wie gewohnt die Themen aus der deutschen und internationalen Politik. Die Corona-Pandemie, sie hat ein anderes drängendes Thema für einige Wochen in den Hintergrund treten lassen, den Klimaschutz nämlich. Auch in der Wirtschaftspolitik, die dreht sich aktuell vor allem darum, möglichst viele Unternehmen zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten. Aber lässt sich das nicht mit dem aus Klimaschutzgründen nötigen Umbau unserer Wirtschaft verbinden? Diese Frage steht seit heute im Zentrum internationaler Gespräche, zu denen die Bundesregierung eingeladen hat, dem Petersberger Klimadialog nämlich. Welche Vorschläge es gibt, diese zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, das hat Manfred Götzke sich für uns angeschaut.
Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist die Sache klar. Der Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Klimakrise und Investitionen in den Klimaschutz widersprechen sich nicht. Im Gegenteil, die Hilfen könnten ein Update sein.
Ein Update, das unsere Volkswirtschaft moderner und klimaverträglicher macht und so eben auch Jobs sichert und Jobs schafft. Das Pariser Klimaschutzabkommen zeigt den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft auf. Und das sollte unser Kompass sein. Das war er bisher und das sollte auch weiterhin der Kompass sein.
Auf dem Petersberger Klimadialog, der diesmal Corona-bedingt online läuft, diskutiert die deutsche Ministerin mit Teilnehmern aus 30 Staaten über genau dieses Thema. Wie kann die Wirtschaft nach Corona grüner und klimafreundlicher wieder aufgebaut werden? Weil der staatliche Sektor nun ja weltweit Billionen in Rettungs- und Konjunkturprogramme steckt, sind die Einflussmöglichkeiten auf die Wirtschaft größer denn je.
Und für diesen Neustart wünsche ich mir einen klaren Kompass. Es darf nicht schädlich für den Klimaschutz sein, was wir da machen, sondern es muss am besten auf Klimaschutz einzahlen und es muss eine soziale Dimension haben, also es muss sozial-ökologischen Fortschritt ermöglichen.
Dass diese Bedingungen bei den aktuellen Rettungs- und Liquiditätshilfen keine Rolle spielen, das hält Schulze für vertretbar.
Was wir im Moment haben, sind Hilfen, dass die Unternehmen überhaupt in dieser Krise überleben können. Das ist ein Schutzschirm, den wir ausgespannt haben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber das ist sozusagen in der Krise.
Ähnlich sieht das der britische Ökonom Nicholas Stern. Schließlich sei die Klimakatastrophe für den Menschen weitaus gefährlicher als Corona. Doch Stern ist skeptisch, dass die Chance eines grünen Wiederaufbaus auch wirklich genutzt wird.
Es darf kein Zurück geben. Wir müssen massiv investieren und verhindern, dass eine neue Austeritätspolitik aufkommt. Und die gefährlichste Art des Aufschwungs wäre ein brauner, durch fossile Energie getriebener Wirtschaftsaufschwung. Das würde keinen Sinn machen und die Politik in Europa und weltweit muss das verhindern.
In Deutschland scheint diese Gefahr nicht ganz so groß zu sein wie in anderen Staaten. Die Stiftung 2 Grad, eine breite Allianz von 68 Großunternehmen, appellierte heute an die Bundesregierung, den Klimaschutz bei der mittelfristigen Krisenbewältigung nicht zu vernachlässigen. Unter den Firmen auch energieintensive wie Bayer, ThyssenKrupp oder Salzgitter.
Die mittel- und langfristigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen als Reaktion auf die Corona-Krise sollten im Rahmen eines Klimakonjunkturprogramms auf unser gemeinsames Ziel einzahlen. Eine resiliente Wirtschaft, die Klimaneutralität durch eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit erreicht.
Ein wichtiges Signal, sagt Antje von Brok, Bundesgeschäftsführerin vom BUND. Wichtig sind klare, nachprüfbare Rahmenbedingungen, wenn Unternehmen künftig Corona-Konjunkturhilfen erhalten, so von Brok.
Das kann gekoppelt werden an den Nachweis von Investitionen in Effizienzmaßnahmen zum Beispiel. Ganz einfach ist es in der Baubranche. Wir haben einen großen Rückstand an energetischer Sanierung. Das wäre ein echtes Konjunkturprogramm und würde gleichzeitig dem Klima dienen.
Sollte der Staat sich etwa bei der Lufthansa beteiligen, könnte die Bedingung darin bestehen, Inlandsverbindungen massiv zu begrenzen. Und auch für den deutschen Automobilsektor müsse der Staat Hilfen und Förderprogramme an klare Vorgaben knüpfen.
Im Automobilbereich ist erstmal wichtig, dass die Stimmen, die jetzt fordern, dass die CO2-Grenzwerte ausgesetzt werden, verstummen. Wir können uns nicht leisten, Klimaschutzauflagen wieder zurückzufahren. Und alle Forderungen nach Förderung müssen sehr drastisch daran gebunden werden, dass es wirklich um emissionsfreien Verkehr geht.
Konjunkturhilfen nur, wenn Klimaschutz mitgedacht wird. Die Geschäftsführerin des BUND, der normalerweise nicht an Kritik an der Bundesklimapolitik spart, ist zuversichtlich, dass es diesmal funktioniert.
Ich bin sehr froh, dass nach den ersten Stimmen, die wir ganz am Anfang der Krise gehört haben, die zum Beispiel gefordert haben, dass der Emissionspreis jetzt ausgesetzt werden müsste oder eben die CO2-Grenzwerte für Pkw, dass wir jetzt Stimmen hören, die diese Verknüpfung, die notwendig ist, fordern.
Antje von Brok war das, Bundesgeschäftsführerin des BUND, im Bericht von Manfred Götzke über Ideen, Klimaschutz und Konjunkturhilfen zu verbinden. Auch auf europäischer Ebene wird darüber diskutiert, inwiefern Klimaschutz und Wirtschaftswachstum vereinbar sind. Seit einigen Wochen bekommt die Brüsseler Kommission verstärkt Post von Lobbyverbänden und Industrievertretern. Alle haben das gleiche Ziel. Der Green Deal, das Programm für den grünen Umbau der Wirtschaft, soll wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt werden. Helga Schmidt berichtet.
Am lautesten schlagen Europas Autohersteller Alarm. Die Unternehmen kämpfen ums Überleben, klagte der Dachverband der europäischen Autohersteller kürzlich und forderte die EU-Kommission in einem offiziellen Schreiben auf, die Pläne für strengere CO2-Werte zu verschieben. Europas Autobauer sind nicht die einzigen. Von den Plastikherstellern bis hin zur Agrarindustrie reihenweise schreiben Lobbyisten gerade Mails an die Brüsseler Kommissare. Alle mit der gleichen Stoßrichtung. Strenge Klimaauflagen seien Gift für Europas Wirtschaftsaufschwung. Ähnlich sieht das auch der Europaabgeordnete Markus Pieper, CDU-Politiker aus dem Münsterland und Mitglied im mächtigen Industrieausschuss des Parlaments.
Schon für die Wirtschaft in Bestform, also vor der Corona-Krise, war der Green Deal eine gigantische Herausforderung. Und jetzt nach dem Aderlass der Corona-Krise ist das jetzt schlichtweg nicht mehr finanzierbar.
An den Pariser Klimazielen will Pieper im Grundsatz festhalten, sagt er, fügt aber hinzu, dass Branchen wie Stahl, Aluminium und auch die Chemie nach der Krise erst wieder Geschäfte machen müssten, bevor man über ökologische Auflagen nachdenkt.
Jetzt liegt die Industrie am Boden und wir haben ja diese Zeit auch, weil eine Industrie, die am Boden liegt, ein Schornstein, der nicht raucht, der belastet das Klima nicht.
Ganz anders sieht das der Vizechef der EU-Kommission, Frans Timmermans. Der Niederländer ist zuständig für das wichtigste Projekt der Kommission, für den grünen Umbau der Wirtschaft, den European Green Deal. Er hält die Argumente vieler Industrieverbände für vorgeschoben. Das sei eine Falle, sagt er, jetzt den grünen Umbau der Wirtschaft als Luxus einzustufen, den man sich in der Krise nicht leisten könne.
Let's not fall into the trap of thinking that the Green Deal is sort of a luxury we could not afford.
Timmermans sieht im Green Deal im Gegenteil eine Rettungsleine, die aus der Krise herausführen kann.
I think it's a lifeline out of the crisis.
Vor dem Umweltausschuss des Europaparlaments ließ der Klimakommissar in der letzten Woche keinen Zweifel daran, dass die Kommission am Programm gegen den Klimawandel festhalten will. Ganz offen sagte er den Ausschussmitgliedern, wie sehr er sich im Moment über die Lobbybriefe der Industrie ärgert.
I really did not appreciate some
Er fand es nicht gut, berichtete Timmermans, dass die Plastikbranche ihm geschrieben hat und forderte, das Verbot von Einwegverpackungen wieder aufzuheben mit der Begründung, die seien in der Corona-Krise hygienischer. Der Klimakommissar will verhindern, dass jetzt Milliarden in den Wiederaufbau der alten Wirtschaft, Stand vor Corona, gesteckt werden. Stattdessen soll gefördert werden, was klimafreundlicher ist. Erneuerbare Energien, die Sanierung von Häusern und vor allem moderne Mobilität im Verkehr. Natürlich müssen wir uns jetzt um die Corona-Krise kümmern, sagt Timmermans. Aber er warnt, es sei eine Illusion zu glauben, dass die Klimakrise oder auch die Krise der Artenvielfalt verschwunden sind. Sie sind immer noch da. Die Grünen im Europaparlament fordern die Kommission jetzt auf, dem Lobbying der Industrieverbände nicht nachzugeben. Die milliardenschweren Aufbauprogramme sollen nur dahin fließen, wo auch für die Einhaltung der Pariser Klimaziele gesorgt wird. Das fordert der Grünen-Abgeordnete Michael Bloß.
Klar gibt es jetzt viele, die den Klimaschutz und den Green Deal in Frage stellen. Das sind meistens diejenigen, die die Klimakrise davor schon nicht ernst genommen haben. Die Wissenschaft sagt uns schon seit Jahren, dass wir verstärkt in die CO2-Minderung müssen. Wir sehen die Dürreperiode, die jetzt schon wieder in Deutschland herrscht. Also es würde allen gut tun, jetzt wirklich auf die Wissenschaft auch bei der Klimakrise zu hören.
Der Bericht von Helga Schmidt war das über Lobbyismus gegen den europäischen Green Deal. Erst die Pleite von Thomas Cook, dann die Corona-Pandemie. Gleich zweimal hintereinander ist die an sich profitable Airline Condor in Schwierigkeiten geraten. Die Bundesregierung gewährt daher nun zum zweiten Mal ein Darlehen und die EU-Kommission, das hat sie heute mitgeteilt, hat nichts dagegen. Stefan Überbach mit den Einzelheiten aus Brüssel.
Grünes Licht aus Brüssel. Die Bundesregierung und das Land Hessen dürfen den angeschlagenen Ferienflieger Condor unterstützen. Das staatlich garantierte Darlehen von 550 Millionen Euro ist mit europäischen Vorschriften vereinbar, sagte Wettbewerbskommissarin Vestager und verwies darauf, dass die Luftfahrtbranche unter der Corona-Krise besonders leidet. Mit dem Kredit soll der deutschen Fluglinie ein Teil der Verluste durch Flugausfälle und Reisebeschränkungen wegen der Pandemie ersetzt werden. Nach dem Ende der Krise soll dann überprüft werden, wie hoch die Einbußen tatsächlich waren. Zu viel gezahlte Beihilfen müsste Condor laut EU-Kommission an die Bundesregierung zurückgeben. Laut Bundeswirtschaftsminister Altmaier war die Fluglinie in normalen Zeiten gesund und profitabel und habe daher eine gute Zukunftsperspektive. Condor hat rund 4.900 Beschäftigte und steckt seit der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook in Schwierigkeiten. Eine bereits vereinbarte Übernahme durch eine polnische Gesellschaft war vor kurzem abgesagt worden.
Die EU erlaubt erneute Staatshilfen für Condor. Stefan Überbach war das. Die Deutsche Bank gilt seit Jahren als Krisengeldhaus. Fehltritte im Investmentbanking, Strafzahlungen, eine veraltete technologische Infrastruktur und infolge all dessen wenig Ertragskraft und Stellenabbau. Dass die Bank heute für das erste Quartal einen höheren Gewinn als von Analysten erwartet vorlegte, ist also an sich schon nicht selbstverständlich und das noch inmitten einer sich anbahnenden Rezession. Was hinter der überraschenden Entwicklung steckt, das erklärt Mischa Erhardt.
66 Millionen Euro Gewinn unter dem Strich, das ist für Großbanken quasi eine schwarze Null. Immerhin aber, könnte man sagen, in dieser Situation. Denn Beobachter hatten mit Schlimmerem gerechnet.
Die Markterwartung war, dass die Bank im ersten Quartal einen Verlust ausweisen wird, was mich selber ein bisschen überrascht hat. Denn einige Wettbewerber haben sehr, sehr gute Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, wie eine UBS und die Credit Suisse, beide in der Schweiz. Bei der Deutschen Bank ist das nicht so, aber immerhin die Deutsche hat einen kleinen Gewinn ausgewiesen.
Sagt der Bankenexperte Dieter Hein aus dem unabhängigen Analystenhaus Fair Research. Das überraschend gute Ergebnis hat auch an der Börse für Furore gesorgt. Dort ist die Aktie der stärkste Gewinner im DAX. Auch die Deutsche Bank zeigt sich zufrieden mit ihrem Ergebnis zu Jahresbeginn. Es unterstreiche die Stärke und Widerstandskraft des Hauses. Vor allem das anziehende Handelsgeschäft im Investmentbanking dürfte zum Gewinn beigetragen haben. Denn turbulente Zeiten führen zu regem Handel an den Kapitalmärkten, wovon Banken profitieren können.
Wir haben in der Berichtssaison der US-Banken das gesehen, dass es genauso gelaufen ist,
sagt Dirk Becker von Allianz Global Investors.
Die Banken hatten sehr gute Gewinne im Handel, insbesondere mit festverzinslichen Wertpapieren, wohingegen es auf der Kreditseite gehakt hat. Da waren in der Regel die Verluste höher, als man vorher gedacht hatte. Und ich denke, dass es bei der Deutschen Bank ganz genauso sein wird.
Und so richtet sich auch die Deutsche Bank auf Kredite ein, die in der Folge der Krise nicht mehr bedient werden können und ausfallen. Die Frankfurter erhöhen deswegen ihre Risikovorsorge im Kreditgeschäft um eine halbe Milliarde Euro. Details zu dem Zahlenwerk wird das Geldhaus aber erst am Mittwoch bekannt geben. Die Krise kommt gerade auch für die Deutsche Bank zur Unzeit. Denn erst vor einem Jahr hatte Konzernchef Christian Sewing einen deutlichen Umbau in die Wege geleitet. Tausende Jobs baut die Bank seither ab, das Investmentbanking wird verkleinert. Am Ziel, durch diese Maßnahmen ihre Kosten auf unter 20 Milliarden Euro in diesem Jahr zu senken, hält die Bank fest. Dieter Hein sieht trotz des kleinen Gewinns im ersten Quartal in diesem Jahr aber wieder rote Zahlen auf die Bank zukommen.
Also ich habe die Deutsche Bank für überhaupt nicht stabil gehalten vor der Krise, da sie es nicht verstanden hat, trotz einer guten Konjunkturentwicklung in Deutschland und in Europa Gewinne zu erwirtschaften. Die Bank hat in den letzten 5 Jahren Verluste im zweistelligen Milliardenbereich ausweisen müssen. Und dadurch hat sie natürlich eine deutlich schwächere Basis, um in die Krise zu gehen und diese zu überstehen, als die zum Beispiel amerikanischen Wettbewerber, die von eigentlich einem guten Gewinnniveau kommen.
Immerhin aber sieht sich die Bank als im Kern stabil an. Sie wird aber die zur Sicherung dienende Eigenkapitalquote vorübergehend senken, um mehr Spielraum zu haben, Kunden in der Krise zu unterstützen.
Mischa Erhardt über den überraschenden wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen Bank im ersten Quartal. Frage jetzt an unsere Börsenreporterin Claudia Werle in Frankfurt. Frau Werle, wie reagieren denn die Anlegerinnen und Anleger auf diese Zahlen?
Ja, sie sind wirklich begeistert. Aktien der Deutschen Bank fast 12% im Plus. Das kommt nicht alle Tage vor, aber man muss sich das Niveau ein bisschen ansehen. Die Papiere kosten etwas mehr als 6 Euro. Zudem hat es immer wieder heftige Kurseinbrüche in der Vergangenheit gegeben. Insofern relativiert sich dieses deutliche Plus ein bisschen.
Die Lufthansa verhandelt ja seit Wochen mit der Regierung über Staatshilfen. Condor bekam heute grünes Licht aus Brüssel. Ich habe es gerade schon erwähnt. Was machen die Luftfahrtaktien?
Die Luftfahrtbranche gehört zu den Bereichen, die in besonderer Weise von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, wenn es Reisebeschränkungen gibt, wenn weniger Waren transportiert werden, wenn ein Großteil der Flugzeugflotte am Boden bleiben muss, dann ist einer Fluggesellschaft die Geschäftsgrundlage entzogen. Ja, und wenn die Fluggesellschaften Probleme haben, dann bekommen das auch die Flugzeugbauer ganz schnell zu spüren. Beispielsweise Airbus. Innerhalb weniger Wochen habe der Konzern etwa ein Drittel seines Geschäftes verloren. Viele Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Möglicherweise wird es noch viel weitreichendere Maßnahmen geben. Stellenabbau wohl nicht ausgeschlossen. Also man muss sich darauf einstellen, dass die Nachfrage lange Zeit nicht mehr auf das Niveau kommen wird, was es vor dem Ausbruch der Corona-Krise gegeben hat. Aktien von Airbus fast 3% im Minus. Gut, bei der Lufthansa über 9% im Plus. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich heute dahingehend geäußert, dass es bei der Lufthansa um einen wichtigen Player gehe, der also auch für weltweit Made in Germany stehe, und einen solchen Player gelte es zu unterstützen.
Auch der Sportartikelhersteller Adidas bekommt einen staatlichen Kredit. Die Umsätze sind ja stark eingebrochen. Wie kommen denn die Quartalszahlen an der Börse an, die der Konzern heute vorgelegt hat?
Die Aktien heute ohne klaren Trend. Viele Anleger sehen das mit sehr gemischten Gefühlen, was derzeit bei Adidas passiert. Adidas hat ja lange Zeit prächtig verdient. Dann kam die Corona-Pandemie. Viele Geschäfte mussten weltweit geschlossen werden. Sportliche Großveranstaltungen wie etwa die Olympischen Spiele sind abgesagt. Gut, es gibt auch den Online-Handel, aber damit lässt sich einfach nur ein ganz kleiner Teil der ausbleibenden Geschäfte wieder auffangen.
Machen wir einen Strich drunter. Wie steht der DAX heute da?
Überraschend gut, 3% im Plus bei 10.659 Punkten. Es gab einfach zum Teil gute Unternehmensnachrichten. Das hat für Unterstützung gesorgt und viele Anleger setzen zudem auf eine weitere Lockerung in der Corona-Krise. Die ersten Schulen machen auf, bei den ersten Industriekonzernen wird wieder gearbeitet. Und das lässt zumindest hoffen, dass es wieder ein Stückchen Normalität geben wird.
Dann noch kurz der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro, kein klarer Trend, 1,0831 $. Die Umlaufrendite ist von minus 0,46 auf minus 0,47% gesunken. Und der Goldpreis, die Feinunze, 1.713,06 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Schönen Dank nach Frankfurt. Offene Grenzen in Europa, das war einmal. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das Reisen innerhalb Europas stark eingeschränkt. Die Tourismusbranche trifft das hart. Darüber haben heute die für Tourismus zuständigen Minister und Staatssekretäre beraten. Der deutsche Staatssekretär stellte in Aussicht, zumindest innerhalb Deutschlands könnten Reisen im Sommer teils möglich sein. Kai Küstner.
Ob die Deutschen ihre Sommerferien in Griechenland, an der Algarve oder auf Mallorca werden verbringen können, wagt sich derzeit kaum jemand vorherzusagen. Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung nicht. Der prophezeit, dass die Deutschen dieses Jahr stark hierzulande Urlaub machen werden. Es gibt genügend schöne Urlaubsziele in Deutschland, sagte Thomas Bareis wörtlich, der keinen wirklichen Grund sieht, warum das mit dem Sommerurlaub im eigenen Land nicht klappen sollte. Er glaube schon, dass im Sommer Ferienwohnungen und Häuser wieder aufgemacht werden können, so Bareis. Der findet, dass auch bei Hotels ein schrittweises Öffnen notwendig sei. Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsstandards. Ein Nebeneinanderliegen Handtuch an Handtuch am Nordseestrand, wie er sich ausdrückt, sieht der CDU-Politiker eher nicht. Kein Geheimnis ist, dass sich EU-Länder wie Griechenland, Spanien, Italien wünschen, dass Touristen bald wieder zu ihnen kommen können. Doch ob und wann das der Fall sein wird, ist unklar. Das Auswärtige Amt jedenfalls dämpfte vorerst jegliche Erwartungen. Es könne seine zunächst bis 3. Mai geltende Reisewarnung demnächst aufheben.
Kai Küstner war das über die Beratungen der EU-Tourismusminister. Das Wolfsburger Volkswagenwerk ist eine der größten Fabriken der Welt. 70 Kilometer Straßennetz durchziehen das Grundstück am Mittellandkanal. Linienbusse fahren und die Beschäftigten zu ihren Schichten. 60.000 Menschen arbeiten für gewöhnlich an dem Standort. In den letzten Wochen aber lag all das still. Auch VW hatte seine Produktion gestoppt, um Mitarbeiter vor Covid-19 zu schützen. Heute ist das Werk wieder angelaufen unter strengen Hygienevorschriften. Unser Landeskorrespondent Axel Budde war dabei.
Können Sie mal weiter hier rüberkommen?
Wurden Anfragen zur Produktion und zur Situation in den Werken letzte Woche noch größtenteils abgeblockt, inszeniert der Konzern den Wiederanlauf nun mit großem Rummel. Zur Frühschicht besucht Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil Europas größte Automobilfabrik in Wolfsburg.
Es ist ein wichtiges Signal, dass das größte deutsche Unternehmen jetzt wieder allmählich anfängt, Autos herzustellen.
Ersehnter Weckruf auch für rund 2.500 Lieferanten und Zulieferbetriebe. Auch Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh lüftet seine Schutzmaske für Botschaften im Blitzlicht der Fotografen.
Wir starten mit ca. 15% der Belegschaft an zwei Linien, um natürlich auch, und das ist für uns als Betriebsrat das Wichtigste, natürlich die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen.
Zunächst proben zwei Produktionslinien des VW Golf den Neustart nach mehrwöchiger Zwangspause. 250 Autos sollen bei gedrosselter Taktzeit vom Band rollen. Rund 3.500 Fahrzeuge sind das arbeitstägliche Soll hier im Stammwerk. Das gilt zu normalen Zeiten.
Ich war letzte Woche sowieso schon fast jeden Tag hier im Büro. Also von daher, für mich ist es nichts Besonderes. Aber man freut sich eben auch wieder, die ganzen Kollegen auch wieder zu sehen.
Ja, ich fühle mich relativ sicher. Das Unternehmen hat ja im Vorfeld schon relativ viel publiziert, welche Maßnahmen ergriffen werden. Und ich denke, wenn sich alle Kollegen daran halten, wovon ich ausgehe, dann habe ich eigentlich auch kein schlechtes Gefühl.
Eingehängte Trennscheiben aus Plexiglas und Kunststoff sollen Arbeitsbereiche etwa im Motorraum oder rund um die Heckklappe trennen. Da, wo die VWler sonst Schulter an Schulter arbeiten. Demonstratives Einvernehmen über das Gesundheitskonzept heute vor den Journalisten. Doch im Schatten der Corona-Krise brachen auch Konflikte mit dem Betriebsrat auf, sagt Vizechefin Daniela Cavallo.
Da war es schon am Anfang in den Gesprächen so, dass das Unternehmen Wege gesucht hat, eine flächendeckende Temperaturmessung tatsächlich auch an den Toren umzusetzen. Wir haben das von Anfang an sehr kritisch gesehen als Betriebsrat.
Kein Fiebermessen vor aller Augen. Auch Vorstöße des Managements, dauerhaft auf den Zwei-Schicht-Betrieb umzustellen, blockte das einflussreiche Arbeitnehmerlager ab. Zusätzlicher Personalabbau drohte. Unterdessen lenkt VW-Konzernchef Herbert Diess das Augenmerk auf Kaufanreize im Stil der Abwrackprämie.
Sobald Autos gekauft werden, kommt die Wirtschaft in Gang. Der Händler wird stabilisiert, wir fahren unsere Produktionsplanung hoch, der Zulieferer plant nach oben, stellt vielleicht Leute ein. Dazu kommt Stahl, die ganze Stahlindustrie, die da dran hängt, Rohstoffe, Kunststoffindustrie, sodass mit dem Auto einfach ein Wirtschaftsimpuls gesetzt werden kann, wie vielleicht mit keinem anderen Produkt.
Noch in dieser Woche will Stefan Weil mit seinen Amtskollegen in Bayern und Baden-Württemberg einen gemeinsamen Vorstoß in diese Richtung verabreden. Ein kraftvolles Signal der Bundesregierung hält auch Weil für dringend geboten.
Und in der Politik ist uns, glaube ich, sehr bewusst, dass wir eine schnelle Entscheidung brauchen. Ganz einfach deswegen, weil alle diejenigen, die sich auch jetzt gerade mit dem Gedanken tragen, ein Auto zu kaufen, natürlich ganz gerne wüssten, unter welchen Bedingungen das geschehen soll. Und eine zu lange Diskussion dieses Themas dürfte tatsächlich nicht hilfreich sein.
Auch an VW-Standorten in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko soll sukzessive wieder produziert werden. Ob das gelingt, hängt auch davon ab, ob die Werke mit Bauteilen etwa aus Italien und Spanien versorgt werden können.
Und wir schauen in die USA. Berichten zufolge schränken die Wall Street Banken ihre Kreditvergabe in Europa ein. Peter Mücke aus New York.
Für die US-Großbanken ist die America First Strategie eine Trendwende. Nach der Finanzkrise 2008 hatten sie ihre Marktanteile in Europa immer weiter ausgebaut. Vergleichsweise hohe Zinsen, niedrige Steuern und die boomende Konjunktur in den USA bescherten den US-Banken Rekordgewinne, die auch in Europa investiert wurden. Das könnte sich jetzt ändern. Die Corona-Krise zwinge die großen US-Geldhäuser, sich auf den Heimatmarkt zu konzentrieren, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Insider. Wegen der hohen Nachfrage nach Krediten und dem Druck, die heimische Wirtschaft zu unterstützen, seien US-Banken vorsichtiger im Europageschäft geworden. Das eröffne Spielräume für die europäischen Banken, sich zusätzliche Marktanteile zu sichern. Sie könnten sich eine aggressivere Kreditvergabe leisten, weil sie bei der Europäischen Zentralbank günstig an Geld kommen könnten, heißt es. Zudem könnten die Staatsgarantien zur Rettung von Unternehmen genutzt werden.
Informationen waren das von Peter Mücke. Sie hören den Deutschlandfunk, der Abend, und gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit tagesaktuellen Berichten.